Deutscher Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz. Präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
Hallo zum Steuerberater-Talk. Mein Name ist David Rode, freut mich, dass Sie dabei sind. Ja, abgerechnet wird am Schluss. Ist eine Binsenweisheit, gilt aber auch für die Wirtschaftshilfen. Tausende Unternehmen haben die ja bekommen während der Corona-Pandemie. Und diese Hilfen sollten den Unternehmen ja helfen, die Krise zu überstehen. Aber jetzt kommen dann doch nach und nach unter Umständen Nachversteuerungen und Rückforderungen wie ein Bumerang zurück. Und die können dann am Ende die Liquidität der Unternehmen belasten. Zum anderen kann aber die Nähe des Steuerberaters zum Mandanten bei der Abrechnung dieser Hilfen zu einem erhöhten Haftungsrisiko führen. Wir wollen diese beiden Punkte mal beleuchten mit Steuerberaterin Dorit Aurich, auch als Insolvenzverwalterin tätig, und Rechtsanwältin Nicole Riedemann, Spezialistin für Haftungsfragen. Herzlich willkommen.
Besten Dank, Herr Rothe.
Vielen Dank.
Für den Überblick, von welcher Größenordnung sprechen wir denn bei den geflossenen Wirtschaftshilfen in der Pandemiezeit? Gibt es eine Zahl?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn die habe ich mir ja als Sachwalterin und Insolvenzverwalterin auch gestellt. Denn in welcher Größenordnung fließen denn Liquidität oder floss Liquidität in die Unternehmen? Und da sprechen wir einmal von den Wirtschaftshilfen als Zuschüsse. Ja, die Zuschüsse, am Anfang waren es ja die Soforthilfen, dann kam das große Paket der Überbrückungshilfen, die Neustarthilfen, November- und Dezemberhilfe, das komplette Paket der Zuschüsse gewesen. Und wenn wir da mal auf die Statistik schauen, die ist zum 30.06. des letzten Jahres erstellt worden und wir haben aber dann daraufhin wieder leider keine weitere Auswertung vom BMWK bekommen. Aber wenn man dann noch die dann weiterhin geflossenen Zuschüsse dazu nimmt, sind wir bei roundabout 75 Milliarden Euro, die insgesamt in die Unternehmen geflossen sind in der Pandemiezeit.
Wahnsinn.
Und neben diesen Wirtschaftshilfen darf man allerdings nicht vergessen, gab es ja auch für die Unternehmen die steuerlichen Hilfsmaßnahmen. Und die wurden relativ zügig auch gewährt durch das BMF. Ja, BMF hat im Endeffekt den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel die Steuervorauszahlungen auf die Ertragssteuern herabzusetzen für diesen Zeitraum. Ja, und wenn wir uns das anschauen, und das, man hört immer nur die Zuschüsse, aber man muss auch bitte betrachten, die steuerlichen Erleichterungen haben genauso Liquiditätszuflüsse oder halt Liquiditätsabflüsse vermieden, waren wir, leider gab es da nicht eine aktuelle Auswertung, aber zu Ende des Jahres 2021 mit roundabout 60 Milliarden dabei. Also 75 Millionen, Milliarden Zuschüsse und 60 Milliarden steuerliche Erleichterungen.
Also kommen wir so auf ungefähr 130 Milliarden, die da geflossen sind. Was ergibt sich jetzt für die Steuerberaterinnen und Steuerberater daraus?
Wenn man sich das große Volumen anschaut, dann wird dieses Volumen gerade an Zuschüssen mit einer sowie aber auch einer Schlussabrechnung einmal final abgerechnet. Und aus diesen Abrechnungen können sich dann Rückforderungsansprüche ergeben, die gegenüber dem Antragsteller dann beschieden werden. Und insbesondere die steuerlichen Erleichterungen, die gezogen werden, nämlich die Herabsetzung von Vorauszahlungen, haben genauso einen Boomerang-Effekt, denn da wird es dann zu Nachversteuerungen kommen, sofern halt dann die Steuererklärungsfristen laufen. Denn die sind auch verlängert worden, pandemiebedingt, sodass wir gerade fürs Jahr 2021 erst jetzt im August diesen Jahres die Abrechnung bzw. die Steuererklärungen eingereicht wurden durch die Berater. Und in diesem Effekt der Nachversteuerung und den Effekt der Rückforderung sehen wir tatsächlich auch eine Verschärfung von eines eventuell ohnehin bestehenden Insolvenzrisikos. Ja. Und neben diesen Effekten hat das Unternehmen ja auch weitere Krisen zu bewältigen. Wir haben Preissteigerungen hinsichtlich der Krise aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Ja, also man spricht mittlerweile ja von Multikrisen. Ja. Und ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung für den Mandanten, aber auch dann später für den steuerlichen Berater, der ja im Beantragungsverfahren ganz nah dabei ist und genauso bei der Steuerveranlagung.
Gehen wir gleich mal weiter an Frau Riedemann. Was könnte denn jetzt auf die Steuerberaterinnen und Steuerberater als prüfende Dritte zukommen beim Thema Haftung?
Ja, da nochmal würde ich den Faden nochmal aufgreifen von Dorit Aurich. Wir haben ja die Wertschöpfungsketten, die ja hier betroffen sind und die eben nicht nur das Unternehmen treffen, sondern dann im zweiten Schritt auch die Berater, hier die Steuerberater, wenn man, ich habe da ein praktisches Beispiel, im Hotelleriebereich, die an den Covid-Hilfen stark, sag ich mal, diese beansprucht haben und auch ausgeschöpft haben, da ist bis heute der Markt nicht wieder so, wie er sein sollte. Also es gab ein erstes Auf, aber im aktuellen Jahr berichten mir viele Hoteliers, dass nur 75% Auslastung da ist. Das heißt, die Unternehmen kommen nicht wieder in die Liquidität, die sie brauchen. Und das heißt, dass in diesen angespannten Zeiten nun der Blick auf die Berater zu richten ist, die Schlussabrechnung ja von diesen Hilfen einreichen müssen. Und da habe ich ganz aktuellen Fall auf dem Tisch, wo ein kleiner Hotelbetrieb auf mich zukam, mit der Frage, wie sie denn damit umgehen, dass sich jetzt bei der Schlussabrechnung identifiziert, dass sie eine Rückforderung befürchten oder eine Rückzahlung befürchten müssen, so rum im sechsstelligen Bereich. Das ein Hotel hier in Brandenburger Land, für so ein Hotel ist eine 400.000 € Rückforderung ein Damoklesschwert. Und da kam direkt jetzt die Anfrage, was machen wir denn? Unser Berater als prüfender Dritter hat uns hier damals den Antrag gestellt. Und nun sind wir an einem Punkt, wo wir diese Rückforderung befürchten müssen und sind wieder in der Liquiditäts-, in einem Engpass und womöglich auch bei der Frage, müssen wir einen Insolvenzantrag einreichen? PS, wie gehen wir damit um im Hinblick auf den Berater, der uns damals den Antrag beim Antragsverfahren begleitet hat. Also insofern ist das, muss man vom Unternehmen her schauen, die Haftungs- oder diese Themen, die Insolvenzthemen, die das Unternehmen treffen im umgekehrten Maßstab im Rahmen der Haftung durchaus den Berater zumindest die Herausforderung, damit umzugehen und hoffentlich alles so dokumentiert zu haben, dass man nachweisen kann, man hat hier seiner Pflicht Genüge getan.
Aber das wäre jetzt die Frage, wiefern ist der Berater da in der Haftung? Weil diese 400.000 € Rückforderung, die Sie gerade eben angesprochen haben in dem Beispiel, die kommen ja wahrscheinlich zu Recht, oder?
Unterstelle ich jetzt mal. Also wenn wir davon ausgehen, dass jeder hat seinen Job erfüllt, der Antrag ist gestellt worden mit der summarischen Prüfung, die ja der prüfende Dritte anhand der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen vorgenommen hat. Also ich möchte jetzt gar nicht vorgreifen. Es kann sein, dass womöglich nicht alle Unterlagen so vorgelegen haben oder nicht vorgelegt ihm worden sind. Es kann auch sein, dass wir müssen uns ja überlegen, wie war der Zyklus damals? Es ratterten ja die Gesetzesänderungen nacheinander rein, die Hilfen wurden immer wieder neu angepasst, auch die FHGs dazu, sodass auch die Berater, die prüfenden Dritten, die diese Anträge gestellt haben, ja täglich vor neue Herausforderungen gestellt worden sind. Und es hieß ja damals immer, und darauf würde ich mich als Berater auch berufen, es soll flankierend das Unternehmen begleitet werden als Antrag bei der Antragstellung, sodass man eben durchaus auch überlegen kann, ist der prüfende Dritte denn wirklich im harten Haftungsmaßstab überhaupt ausgesetzt oder ist er nicht womöglich hier ein verlängerter Arm der Förderstelle, die hier eben diese Gelder ja ausgegeben hat und sich dieses versierten Fachspezialisten beholfen hat, womöglich sogar als Staatsdiener jetzt mal übertrieben. Ja, also diese Fragen gilt es auszufüllen. Da gibt es noch keine Rechtsprechung zu. Es sind ja erst prozentual wenige Schlussrechnungen gelegt worden. Dorot, ich hätte gedacht, das ist noch, wenn überhaupt, im niederen zweistelligen Bereich. Ich glaube, noch unter 10%. Insofern werden wir sehen, was da auf die Berater zukommt. Schauen wir mal. Also letztlich, ich würde es jedenfalls der Versicherung immer zeitig melden. Das ist auch ein Thema, was wir uns Anwälte ja umtreibt, wenn man das selber auf dem Tisch hat, wenn das Unternehmen kommt und sagt, was machen wir denn jetzt? Hier ist eine Rückforderung. Das wäre der erste Schritt. Die detaillierte Prüfung muss dann im Einzelfall erfolgen.
Frau Aurich, Sie wollen ergänzen? Weil gerade die Frage aufkam, wie viele Rechnungen niedriger, zweistelliger Prozentsatz, welche Rechnungen wurden da schon gelegt, wie viel sind da schon?
Also bei den Schlussabrechnungen gibt es tatsächlich keine Auswertung, wie viel schon eingereicht wurden. Aber bei den Endabrechnungen, die Neustarthilfen betreffen, da gibt es mittlerweile schon mal eine erste Zwischenbilanz. Die habe ich mir beim BMWK, also beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, einmal gezogen zu Mitte September. Und da waren tatsächlich 93% der bewilligten Anträge, für diese liegen mittlerweile auch schon Endabrechnungen vor. Die Neustarthilfen sind also relativ weit in der Endabrechnung, weil da sind natürlich auch schon die Fristen ausgelaufen. Ne? Und bei den Schlussabrechnungen, die dann halt die Pakete 1 und 2 betreffen, da gibt es leider noch keine Auswertung.
Aber was wurde bisher zurückgefordert, wenn wir jetzt mal auf die Neustarthilfen schauen?
Auch das ist ein sehr interessantes Thema, denn da gibt es auch bislang keine Auswertung, weil man ja sich darauf zurückzieht, zu sagen, die sind noch nicht alle abschließend geprüft. Sie sind eingereicht, aber noch keine abschließende Bescheidung. Somit kann man noch keine valide Aussage treffen über tatsächliche Rückzahlungsansprüche. Allerdings habe ich, weil ich das Thema schon eine ganze Weile verfolge, mal eine Stellungnahme vom BMWK aus Anfang Februar diesen Jahres erhalten, hinsichtlich der Neustarthilfen. Und dann konnte man ermitteln, dass rund 9% der ausgezahlten Neustarthilfen auch rückgefordert wurden wieder. Ja, also in Höhe von 9%. Wenn man das Ganze einmal auf die Soforthilfen, also auf das erste Programm, was sofort nach Pandemie-Eintritt gestartet ist, sich anschaut, da hat man eine Veröffentlichung von ungefähr 17% Rückforderungen. Das ist auch Anfang des letzten Jahres einmal veröffentlicht worden. 17% aller Soforthilfen sind zurückgezahlt worden.
Wie ordnen Sie das ein? Ist das viel? Ist das wenig? War das zu erwarten?
Das war zumindest für die ersten Programme schon zu erwarten, weil da, das hat ja Frau Riedemann auch schon ausgeführt, es immer ein prognostisches Mittel war. Diese FHQs sind ja nicht tatsächliche Anhaltspunkte. Also man kann die heranziehen, aber man hat auf den FHQs, es ist kein Gesetz. Man kann sich nicht darauf berufen. Und die Förderstelle hat immer die Interpretationshoheit, sodass wir im Laufe des Antragsverfahrens stetig wandelnde Antragsvoraussetzungen auch hatten. Und deswegen sehe ich auch bei den Überbrückungshilfen durchaus die Möglichkeit, dass der ein oder andere dann mit einer ganz anderen Antragsvoraussetzung das beantragt und dann auch schon bekommen hat, das Geld, und was später dann aber bei der Schlussabrechnung sich anders darstellt. Man sieht das zum Beispiel auch hinsichtlich der Interpretationshoheit im Hinblick auf die Unternehmensverbünde. Ja, das sind so zwei große Gründe, warum wohl auch Rückforderungen bestehen. Das wird einmal der nicht erkannte Unternehmensverbund sein. Das ist zum Beispiel Interpretationshoheit der Förderstelle, dass das ein familiärer Verbund, wenn beide Familienmitglieder Unternehmen haben und die sich am Markt angrenzen, dann kann das zu einem Unternehmensverbund führen und demzufolge kann man nur einmal die Beantragung der Hilfen vornehmen. Zum anderen sehen wir es aber auch von den Corona-bedingten Umsatzeinbrüchen. Ja, also für mich als Steuerberater stellt sich die Frage, wenn denn dann in China der Hafen geschlossen wird, ist denn dann nicht auch, wenn meine Lieferkette unterbrochen ist, das ein pandemiebedingter Einbruch, weil ich den Umsatz gar nicht mehr generieren kann, weil ich meine entsprechende Ware gar nicht beziehen kann. Und so sieht das aber die Förderstelle nicht, denn die sagt, nur die inländischen Maßnahmen sind tatsächlich umfasst davon, sodass, glaube ich, im Laufe dieser Beantragungen, dass das Bild sich schon etwas geschärfter hat und von daher sind Rückforderungsansprüche durchaus möglich. Ja? Und von daher diese 9-17%, wenn man mal die beiden Programme nimmt, irgendwas in der Mitte, kann das durchaus passieren. Ja? Und da reden wir, wenn wir 75 Milliarden uns insgesamt anschauen, auch schon von einem gewissen Volumina.
Jetzt drohen Rückforderungen oder Nachversteuerungen. Wir haben gehört, vollkommen klar, das kann massive Auswirkungen auf die Liquidität der Unternehmen haben. Schauen wir mal aufs große Ganze. Welche Konsequenzen hat das für die gesamten Branchen? Also Frau Riedemann, Sie haben vorhin das Beispiel mit den Hotels gebracht. Wie geht's der Branche? Haben die sich inzwischen wieder berappelt oder drohen da jetzt reihenweise Insolvenzen aus Ihrer Sicht?
Ja, nun mache ich zwar auch Beratungen im Bereich der Hospitality, des Hotelsegments. Wie gesagt, aus der Branche kommt die Rückmeldung, dass es besser laufen könnte dieses Jahr. Die ersten Jahre nach Covid sind, oder das erste Jahr nach Covid, wenn man jetzt das letzte volle Jahr nimmt, lief sehr gut. Dieses Jahr merkt man schon, dass die Leute wieder mehr reisen, mehr ins Ausland gehen. Aber es sind ja, wie Frau Aurich gerade sagte, die Wertschöpfungskette ist ja nicht nur in einer Branche. Wir sehen es ja jetzt auch bei den Immobilienprojektentwicklern, ne, die jetzt vielleicht nicht unbedingt damals von den Covid-Hilfen so mit profitiert haben, aber letztlich doch in verschiedensten Asset-Klassen hier die Herausforderungen, Logistik, Retail, also überall werden sich meines Erachtens schon diese Konsequenzen, sag ich mal, bemerkbar machen in den Bereichen, wo mit Rückforderungen zu rechnen ist. Das sind ja viele Unternehmen, die das betroffen hat, auch in der Veranstaltungsbranche, sodass man schon schauen muss, dieser Boomerang, von dem wir ja sprechen, kann eben für Unternehmen wie so eine Blackbox aktuell sein. Deswegen wird ja auch diskutiert, inwieweit man noch Vorschlussabrechnung hier etwas zurechtrücken kann oder auch melden kann. Das ist aber eben, wie gesagt, das ist einzelfallbezogen. Ich würde auch jedem abraten, hier so eine Schablone raufzulegen und zu sagen, ich habe aus dem Bereich der Hotellerie das und das gehört oder der hat hier so mit der Förderstelle agiert. Wie Frau Aurich schon sagt, die Förderstellenhoheit die Hoheit, das zu bewerten im Einzelfall liegt dort. Insofern ist es hier auch die hohe Kunst im Einzelfall mit dem entsprechenden Berater an der Seite dieses Thema, sich diesem Thema zu stellen. Aber noch eins, die Unternehmen selber, wenn man jetzt an die Konsequenzen dieser Rückforderung denkt oder auch bei einer Nachversteuerung, das ist natürlich echt ein Liquiditätsthema. Ne? Viele Unternehmen, die jetzt quasi ins Straucheln kamen und mit Hilfe dieser Förderung, sage ich mal, überlebt haben, ja, immer nochmal Stichwort Zombie-Unternehmen, haben eben jetzt nicht Liquiditätsaufbau betreiben können, sondern haben gerade überlebt und da Rückstellungen zu bilden, um womöglich dann sich irgendwann dafür zu bedienen, eine Rückforderung begleichen zu können, sehe ich so nicht. So sehe ich schon eine Welle nach vorne hinaus, dass Unternehmen da vor hohe Herausforderungen gestellt werden, was diese Rückforderung betrifft, wenn die Schlussabrechnungen rausgegangen sind. Und passend dazu merkt man auch, dass schon vor den Verwaltungsgerichten die Zahl der Verfahren ansteigt in Bezug auf Streitigkeiten zwischen Förderstelle und Unternehmen, das die Hilfen bekommen hat. Da denke ich, das wird sich weiterentwickeln und wird tatsächlich auch alle Beteiligten, auch den Berater hier an der Seite, noch eine Weile beschäftigen.
Inwieweit hat man denn, Sie sagen natürlich, das Problem ist, dass keine Rückstellungen großartig gebildet werden konnten in den vergangenen Jahren. Gibt es denn die Möglichkeit für Unternehmen, möglicherweise Ratenzahlungen zu beantragen für diese Rückforderungen? Gibt es da schon Erfahrungswerte, wie die Förderstellen damit umgehen mit solchen Anfragen?
Das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und es ist aber angemerkt, dass eine ja für das Unternehmen tragbare Lösung der Fälligkeit dieser Forderung im Bescheid wohl ergehen soll. Mhm. Und ich würde durchaus davon ausgehen, dass es Ratenzahlungsvereinbarungen geben wird, dass es eventuell auch eine gewisse Form von Stundungen geben wird. Allerdings mit einem umgehenden Erlass kann man, glaube ich, als Unternehmen da nicht definitiv rechnen. Nee. Und wenn es Ratenzahlungsvereinbarungen gibt, dann muss man wahrscheinlich auch hinreichend nachweisen, dass diese dann auch geleistet werden können.
Mhm. Grundsätzlich mal nochmal aufs große Ganze geguckt. Die Hilfen sollten ja Insolvenzen damals abwenden. Inwieweit ist das gelungen? Aus Ihrer Sicht?
Tatsächlich sind die Insolvenzen in der Pandemiezeit nahezu zum Erliegen gekommen. Gerade die Unternehmensinsolvenzen, ja, das war ja der wesentliche Teil. Und zum einen durch die erheblichen Liquiditätszuflüsse, die wir ja bis Mitte diesen Jahres auch zu verzeichnen hatten. Die haben natürlich die Kapitalausstattung beziehungsweise die Liquiditätsausstattung des Unternehmens hinreichend gestärkt. Zum anderen war aber auch die Antragspflicht ausgesetzt. Die Insolvenzantragspflicht war pandemiebedingt ausgesetzt worden, sodass der Geschäftsführer entsprechend da eine Entlastung gesehen hat. Man hat dann in der Insolvenzszene genau in diesem Zeitraum aber bemerkt, dass das natürliche Sterben von Unternehmen ausgeblieben ist am Markt. Denn so eine Insolvenz bereinigt ja den Markt um diverse Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette am Zweifel dann über einen Dominoeffekt ja weitere Unternehmen in die Insolvenz reißen. Mhm. Und das ist nahezu ausgesetzt worden durch diese Regelung. Und man hat ja dann vielleicht auch, haben Sie schon auch lesen können, Zombie-Unternehmen gezüchtet. Ne? Und jetzt ist dieser Effekt ein Stück weit weg. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, weil wir ja die Liquiditätszuflüsse nicht mehr haben über die Hilfen und zum anderen aber auch die Antragspflicht wieder eingesetzt ist und der Geschäftsführer nicht mehr auf eine verkürzte Sicht fahren kann. Denn das war hinsichtlich der Überschuldung nur auf 4 Monate. Man hat ihm also auch da Erleichterungen bewilligt, sondern er muss jetzt wieder auf lange Sicht schauen. Und dann stellt sich die Frage, wie entwickelt sich aktuell das Insolvenzgeschehen? Und wenn Sie sich das erste Halbjahr 2023 anschauen, dann haben wir hier definitiv schon 34% mehr Insolvenzanträge als im Vorjahr. Also es ist eine stark ansteigende Tendenz zu sehen.
Frau Riedemann, wollen Sie noch ergänzen?
Ja, also dieses Fahren auf kurze Sicht, Frau Aurich hat es gerade gesagt, ist das ist obsolet. Also da würde ich jedem von abraten, auch aus Haftungsbrille wieder. Die Erleichterungen sind weggefallen, die Insolvenzen, nicht nur, dass die Kurve ansteigt, die Pflicht dazu ist eben auch gegeben, die Antragspflicht ist wieder voll aufgelebt und letztlich sind die Berater eben parallel flankierend ja auch in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten und zwar tatsächlich so, wie es auch die Rechtsprechung von ihnen erwartet. Der BGH hat ja Parameter in den letzten Jahren dazu aufgegeben, dass wenn hier der Steuerberater an der Seite oder Berater das Going-Concern-Prinzip in Frage stellen muss und da Anhaltspunkte hat, dann schlimmstenfalls muss man dann eben, wie man es von prominenten Fällen hört, das Testat eben verweigern oder eben tatsächlich das Unternehmen und den Geschäftsführer darauf hinweisen, hier eine Prüfung zur Insolvenzreife vornehmen zu lassen. Das muss derjenige nicht selber machen, aber der Mandant, also das Unternehmen, der Geschäftsführer ist darauf hinzuweisen, weil auch der Berater einen bestimmten Prüfungsumfang oder ein bestimmter Prüfungsumfang ihn trifft im Hinblick auf die Fortbestehensprognose. Und je mehr er merkt, dass diese nicht positiv beschieden werden kann, umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass der Berater hier dem Unternehmen und dem Geschäftsführer in seiner Warnfunktion zur Seite steht und ihn eben dazu bringt, dieses einfach zu beleuchten.
Ein sehr interessanter Überblick über die aktuelle Lage. Wir sind gespannt, wie sich die auch weiterentwickeln wird. Vielen Dank, Dorit Aurich und Nicole Riedemann.
Besten Dank.
Sehr gern. Danke.
Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.